Guten Morgen, alle zusammen. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Ja, jetzt geht das Licht an, jetzt sieht man es auch besser. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, wir haben schon angesprochen, eigentlich ist heute ein Tag des Trauerns. Ja, durchaus, das stimmt. Aber es gibt doch noch mehr und darauf möchte ich dann auch zu sprechen kommen. Zunächst möchte ich erstmal alle herzlich begrüßen. Auch unsere Gäste. Ich weiß, dass viele von euch nicht das erste Mal da sind, aber nehmt doch gerne Grüße auch mit in eure Gemeinden. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Heute soll es, und so habe ich die Predigt auch überschrieben, um Jesus Christus gehen. Jesus Christus, Retter und Richter. Ich werde mehr auf den Retter eingehen als auf den Richter. Doch in unserem Text ist das auch von Bedeutung. Heute Morgen bin ich den Predigttext nochmal durchgegangen und es sind mir so ein paar Zeilen in den Kopf gekommen. Also Gott hat mir da ein Gedicht geschenkt, das würde ich gerne einfach mal vorlesen. Christus, des Menschen Sohn, verließ den Herrschaftsthron, den Ort der Herrlichkeit. Aufzugeben war er bereit. Er kam, um dir zu dienen, gab sich aufs Äußerste hin. Durch ihn ich gerettet bin. Liebe, so tiefe Liebe. Christus kam uns so unfassbar nah. Ja, seine Vergebung ist für uns alle da. Christus starb am Kreuz für dich, nahm deine Schuld auf sich. Wenn du daran glaubst, ihm dein Leben anvertraust, dann ist deine Schuld vergeben und du bekommst ewiges Leben. Lass uns das noch einmal lesen in Markus 14. Wir werden auszugsweise heute die Geschichte der Kreuzigung anschauen. Aber ich lade euch ein, ihr habt ja jetzt ein paar Feiertage vor euch, dass ihr auch aus den verschiedenen Perspektiven, aus den verschiedenen Evangelien, euch noch einmal die Kreuzigungsgeschichte in Erinnerung ruft. Markus 14, ab Vers 53. Zum Kontext. Der König Jesus Christus wurde gerade verhaftet im Garten Gethsemane. Ich denke, uns ist die Begebenheit bekannt. Bei der Verhaftung hat man ihm auch keinen Grund genannt, warum er verhaftet wird. Man hat ihn einfach mitgenommen und hat ihn dann zum hohen Priester gebracht. Und dort heißt es in Markus 14, 53, Jesus wurde zum Haus des hohen Priesters gebracht, wo die obersten Priester, die anderen führenden Männer des Volkes und die Schriftgelehrten sich versammelt hatten. Ja, hier ist die Elite des gesamten Volkes Israel zusammen. Alle waren hier, die schlauen Köpfe, die sich auch im Alten Testament in der Tora auskannten. Ja, sie warteten alle schon auf diesen Jesus. Sie warteten nicht auf Christus. Christus bedeutet der Gesalbte, der von Gott Eingesetzte. Sie warteten auf diesen Jesus. Sie wollten ihn nämlich umbringen. Das lesen wir auch in den nächsten Versen. Vers 54, Petrus folgte ihnen in weitem Abstand und schlich sich durch das Tor in den Hof des hohen priesterlichen Palastes. Eine Weile saß er bei den Wachen und wärmte sich am Feuer. Ich habe die Bibel schon ein paar Mal durchgelesen, aber das mit dem Palast, das war mir gar nicht so bewusst. Da fiel mir auf, das ist ja irgendwie eine verkehrte Welt. Hier steht Jesus Christus, der von Gott Gesandte. Und für ihn war kein Platz. Damals gab es einen Stall, in Bethlehem für ihn, bei seiner Geburt, kein Palast. Und jetzt, nur nicht mal hier, als geistliches Oberhaupt, das Jesus Christus ja wirklich war und ist, immer noch kein Palast. Sondern in diesem Palast, bei der geistlichen Elite, da fand er nur den Platz auf der Anklagebank. Hier sind die Menschen, die sich Gott nicht unterordneten, sondern nur über ihn redeten. Sie hatten fromme Dinge auf den Lippen. Sie waren gut gekleidet und beteten fromm, dass man sie sehen konnte. Tja, und diese Menschen, die eigentlich den eigenen Leuten, dem eigenen Volk, dem eigenen Fleisch und Blut den Himmel sogar zugeschlossen haben, durch Gesetze, haben gesagt, ihr müsst das und das und das und das alles noch einhalten. Ja, in der Tora stehen die 10 Gebote und viele Regeln, auch was die Feiertage angeht und so, Festlichkeiten, die eingehalten werden müssen. Aber ihr müsst noch das und das tun. Ihr dürft nur bestimmte Schritte am Sabbat und. Vieles drumherum. Und es war unmöglich, das alles einzuhalten. Diese Menschen stehen jetzt dort und zeigen mit dem Finger auf Jesus und klagen ihn an. Sie suchten Zeugen gegen ihn. Es kamen auch verschiedene Zeugen, die dann verschiedene Geschichten erzählten, aber es war alles nicht wahr. Und sie suchten weiter. Ich meine, das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Hier wird ein Mann unrechtmäßig festgenommen und nimmt einen Platz ein, den nur nicht mal die Sklaven eingenommen haben. Er sitzt hier tatsächlich auf der Anklagebank. Sie klagen ihn an, dass er das Volk verführte, obwohl es sie selber waren, die das Volk in die Irre führten. Sie sprachen über den Himmel, scheinbar, über Gott. Doch durch sie kam keiner in den Himmel. Hier kam Jesus Christus, der den Himmel auf die Erde brachte, zum Anfassen, zum Sehen. Aber ihn wollten sie nicht. Sie wollten ihren eigenen Retter zum Tode verurteilen. Das ist echt eine verkehrte, verdrehte Welt. Und wenn wir in unsere Zeit schauen, dann sehen wir genau das Gleiche. Unsere Welt ist verkehrt und verdreht. Wie viel Unfrieden, wie viel Uneinigkeit herrscht hier? Wie viele Ideen, die am Ende nichts bringen? Wie viel versucht man doch an Gott vorbei? Genauso wie die Pharisäer. Wir wollen diesen Jesus nicht. Wir brauchen ihn nicht, wir wollen ihn nicht. Weg mit ihm. Kreuzigt ihn. Das war ihr Wunsch. Und wenn wir in unsere Zeit noch einmal zurückschauen, in der wir jetzt leben, schlagt die Zeitung auf, hört die Medien und hört mal genau hin, wie oft es dort um Gott geht. Ich meine, wir sitzen hier alle mit Masken und es fragt keiner nach diesem Gott. Hier ist jemand, der sich in der Bibel, und das sind ja nicht meine eigenen Worte, er stellt sich vor als Retter in der Bibel. Doch wer will denn diesen Jesus schon? Weg mit ihm. Früher hat man noch drauf gezeigt, hat gesagt, hier, dieser Tsunami, warum hat Gott das zugelassen? Aber wo sind diese Stimmen jetzt? Auch wenn das, was wir hier lesen, schon 2000 Jahre her ist, scheint es mir doch wirklich hochaktuell zu sein. Vers 55. Aber die hohen Priester und der ganze Hohe Rat suchten Zeugnis gegen Jesus, auf dass sie ihn zu Tode brächten, und fanden nichts. Also ich kenne das von mir, meine Frau kann das leider bestätigen. Ich suche immer Dinge dann, wenn sie nicht an dem Ort sind, wo ich sie vermute. Und wir sind hier, es ist ein ganzer Tross von wirklich der Elite des Volkes, ganz viele Männer sind hier und die suchen an dem Herrn Jesus Dinge, die den Tod verdient haben. Ja gut, man kann ja klein anfangen. Aber sie finden nichts, nur nicht mal eine Kleinigkeit, die sie ihm hätten vorwerfen können. Sie fanden nichts, rein gar nichts. Man hätte den Spieß umkehren können, wenn der Herr Jesus jetzt gesagt hätte, hier, ihr Pharisäer, das und das und das, hat er ja auch getan in der Vergangenheit. Da braucht man nicht lange suchen, der Jesus. Aber bei Jesus, da findet man keine Schuld. An mir, da hätte man ganz schnell was gefunden, muss ich ehrlich zugeben. Aber an Jesus nicht. Und das ist wirklich elementar für den weiteren Textverlauf. Für uns, auch bis heute. Ja, wie ist das mit uns, wenn die Menschen uns anschauen? Welches Bild geben wir ihnen ab? Sehen Sie Christus in uns? Oder kann man ganz schnell sagen, ach hier, der Andi, der, ne, da und da, das macht er nicht richtig und das ist ganz schlimm. Jesus war ganz anders, auch ganz anders als ich. Jesus verbrachte Zeit mit Sündern, aber er war keiner. Die Pharisäer, die angesehenen Leute, die Elite, von der wir hier lesen, die haben ihn verachtend angeschaut, haben gesagt, pfui, wie kann der nur mit diesen Sündern Gemeinschaft haben? Wie kann der nur? Weiß der denn nicht, mit wem er da Gemeinschaft hat? Mit Zöllnern, mit Huren, mit Ganoven, der ist ja mit allen zusammen. Ganz ehrlich, das war auch richtig so. Diese Menschen brauchten Veränderung. Diese Menschen brauchten Vergebung. Genauso wie wir. Ja, ich bin Gott wirklich dankbar, dass er sich auch mit einem wie mir abgegeben hat. Ich darf hier vorne stehen, aus diesem Grund, dass Jesus Christus mich gesucht hat, mich gefunden hat, dass er sich mir vorgestellt hat und dass ich das, was dort an der Wand steht, Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben, dass ich das glaube. Aber nur, weil Jesus mich haben wollte, weil er mich gerufen hat. Aber es gibt noch eine andere Perspektive in diesem Text. Die Perspektive, die mir persönlich auch aufgefallen ist, ist, was wäre denn, wenn wir an der Stelle von Jesus wären? Ist das nicht eigentlich unser Platz? Ist das nicht eigentlich der Platz, den wir verdient hätten? Wir kennen den weiteren Verlauf des Textes mit Folterung und allem. Wir werden dann auch mal ein bisschen darauf eingehen. Ist das nicht unser Platz? Also ich lade euch heute ein, auch diese Perspektive einmal zu betrachten. All das, was sie Jesus angetan haben, das hätte uns treffen müssen. Und ich sage das nicht, damit wir uns alle schuldig fühlen. Ich sage das, damit wir von tiefer Dankbarkeit erfüllt werden. Darum sage ich das. Möchte nur mal in aller Deutlichkeit hier sagen. Mein Leben gründet sich auf eine Sache, die steht in 1. Johannes 1, Vers 9. Sehr wichtiger Vers. Dort steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist die Grundlage. Wir dürfen unsere Sünden bekennen und durch Jesus Vergebung erfahren. Was hat das mit unserem Text zu tun? Warum stand denn der Herr Jesus jetzt vor dem Hohen Rat? Er hat sich entschieden, freiwillig die Konsequenzen für meine Schuld, für deine Schuld zu tragen. Er hat gesagt, ich nehme die Bestrafung dafür auf mich. Und ich möchte, dass jeder, der an mich glaubt, nicht verloren geht. Johannes 3, Vers 16. Ich möchte, dass die, die an mich glauben, gerecht gesprochen werden können vor dem Vater. Jesus stellt sich hier in den nächsten Versen auch als Richter vor. Der Richter selbst schafft einen Ausweg für den Sünder, der sonst keine Chance hätte. Wie gesagt, völlig freiwillig, aus Liebe. Und unser Problem ist, dass wir das, was wir getan haben in der Vergangenheit, nicht wieder rückgängig machen können. Die Schuld, die Sünde, die wir uns aufgeladen haben, sie klebt an uns. Wir können nur nicht mal das, was wir vor 5 Minuten gesagt haben, zurückholen. Nur nicht mal ein einziges Wort. Wir sind nicht in der Lage, unsere Vergangenheit zu bewältigen. Aber Christus kann das schon. Er kann unsere ganze Vergangenheit austilgen, die Sünde austilgen. Was ist Sünde? Sünde ist die Zielverfehlung. Gott hat seinen Maßstab an uns gelegt und wir sind davon abgefallen. Wir haben diesen Maßstab nicht gehalten. Wir brauchen Vergebung gemäß diesem Maßstab. Vers 61. Er, also Jesus, aber schwieg still und antwortete nichts. Die ganzen Anklagen ließ über sich ergehen. Da fragte ihn der hohe Priester abermals und sprach zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, ich bin's. Und ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft, also von Gott dem Vater, und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach, was bedürfen wir weiterer Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was meint ihr? Sie aber verurteilten ihn alle, dass er des Todes schuldig sei. Und etliche fingen an, ihn anzuspucken, Vers 65, und sein Angesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und ihm zu sagen, Weissage. Und die Diener schlugen ihn ins Angesicht. Und dieser Vers 62, ich lese es nochmal. Jesus aber sprach, ich bin's, und ihr werdet sehen, dem Menschensohn sitzen zu Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Dieser Vers ist der Wendepunkt. Genau an dieser Stelle fängt das große Desaster an. Vorher haben sie gesucht, wie können wir ihn jetzt töten? Irgendeinen Grund brauchen wir, damit wir uns da ja rechtfertigen können, wenn das mal zur Sprache kommt und was sie noch alles dachten. Aber hier kommt der entscheidende Punkt, dann war es für sie aus. Sagten sie, ja, das ist jetzt zu viel. Der Jesus stellt sich hier nämlich als der hocherhabene Mensch vor. Da steht des Menschen Sohn. Das ist eine, wie soll man sagen, eine Einzigartigkeit von Mensch. Man kann sagen, der Prototyp von Mensch. Also wenn wir sagen, wenn wir einsehen, wir haben gesündigt, sind schuldig und sind nicht perfekt und haben sogar Fehler in unserem Leben gemacht, dann sagt Jesus, ich bin dieser Übermensch, dieser Mensch, wie er eigentlich sein sollte. Ich bin komplett fehlerlos. Und so stellt er sich hier dar. Ja, wir waren auch einmal so perfekt vor dem Sündenfall im Garten Eden. Auch diese Geschichte kennen wir sicherlich. Aber er stellt sich nicht nur hier als dieser Prototyp vor, als vollkommenes Vorbild, sondern er nimmt gleichzeitig die Position des Gottes ein. Er sagt, ich sitze zur Rechten der Kraft oder Macht, je nach Übersetzung. Das heißt, ich sitze direkt neben Gott. Und das ist ein Platz, und das wussten die Priester auch, die hohen Priester, die Elite, diesen Platz kann kein Mensch einnehmen. Hier macht Jesus sich zu Gottes Sohn, zu Gott selbst. Ja, über den Messias haben sie viel gelesen. Im Alten Testament liest man viel. Viele Stellen, Zacharja 13, Vers 7 ist zum Beispiel da interessant. Es gibt viele, viele Stellen. Jesaja 53 spricht auch ganz entscheidend von dieser Begebenheit hier. Aber sie wollten ihn nicht anerkennen. Nicht als Gott. Sie wollten ihn nur nicht mal als Mensch auf dieser Erde hier sehen. Weg mit ihm. Sie wollten auch das nicht anerkennen, was er hier sagt. Ich habe schon gesagt, Christus wird hier genannt. Dieser Begriff, beziehungsweise, ja genau, bist du der Christus in Vers 61, der Sohn des Hochgelobten? Und Jesus sagt, ich bin es. Das heißt, Jesus sagt, ich bin der Messias, der verheißene Messias aus dem Alten Testament. Ich bin der Retter. Ich bin es. Und er sagt hier auch, ich werde sitzen zur Rechten des Vaters, also Gottes, der Macht, der Kraft. Das heißt, er nimmt auch die Position dieses Richters ein. Und er sagt, ihr werdet mich sehen. Und es ist tatsächlich so, dass die Pharisäer eines Tages vor Gott stehen werden, wie jeder Mensch. Und wir müssen Rechenschaft abgeben über unser ganzes Leben. Er ist der Richter. Aber dann sagt er auch, ich komme wieder mit den Wolken des Himmels. Und auch da werden ihn alle sehen. Jesus holt die Seinen zu sich, alle, die an ihn glauben, die holt er dann zu sich, ganz öffentlich. Alle werden es sehen. Ja, dann begann es. Schläge ins Gesicht, das Anspucken, die Verachtung, der Hass, der Egoismus, all das prallte dem Herrn Jesus dann entgegen. Ja, die Pharisäer müssen später für jeden einzelnen Schlag, für jeden Spucktropfen, für alles müssen sie Rechenschaft abgeben. Aber das war egal. Sie wollten nicht, dass dieser über sie herrscht. Wir lesen es in Apostelgeschichte 7, müsste das sein, wo dann die Jünger und besonders da der Stephanus, wo sie Jesus verkündeten. Und wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Sie hielten sich die Ohren zu. Und da ging es weiter. Weg mit diesem Jesus. Weg mit ihm. Der Messias. Wir lesen von ihm in Matthäus 11, Vers 5. Jesus Christus hat in der Praxis seine Visitenkarte dagelassen. Sein ganzes Leben zeugte davon, ich bin der Messias. Matthäus 11, Vers 5. Die Blinden sehen und die Lahmen gehen, die Aussätzigen werden rein und die Tauben hören, die Toten stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Sein ganzes Leben war die Visitenkarte. Ich bin der Sohn Gottes. Und diese Worte, die wir hier lesen in Vers 62, die sind nochmal das Sahnehäubchen, das das Fass dann zum Überlaufen gebracht hat. Das Leben Jesu stimmte mit seinen Worten absolut überein. Diese Worte, die Jesus hier sprach, hätten kein Gewicht gehabt, wenn sein Leben die letzten 3 Jahre davor das nicht auch ausgesagt hätten. Hätte man gesagt, okay, der Jesus ist ein frommer Spinner, auf den müssen wir ja gar nicht hören. Das ist alles nicht so wichtig. Aber hier ging es darum, okay, Grenze überschritten, jetzt wollen wir ihn sterben sehen. Und warum? Die Pharisäer hatten sich selbst zum Götzen gemacht. Sie haben sich selbst an die Stelle gestellt, an den Platz gestellt, der eigentlich für Gott reserviert war. In ihrem Herzen war kein Platz für diesen Retter. Nicht ein bisschen. Weg mit ihm. Sie beteten sich selbst an, beugten sich nicht vor Gott. Selbst Pilatus hat das erkannt. Wir lesen das in Markus 15, Vers 10. Denn er, also Pilatus, wusste, dass die obersten Priester ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Blickt euch mal, was hier geschieht. Was hier geschieht. Hunde waren früher damals nicht angesehen. Aber ich garantiere euch, dass sie selbst die Hunde zu Hause besser behandelt haben als hier den Herrn Jesus. Ein Mann, der völlig unschuldig war. Es gibt Leute, die mit einem Messer oder dergleichen Kratzer in Autos machen aus Neid, aber das hat ihnen nicht gereicht. Jesu Körper war völlig zerschunden. Das hat ihnen nicht gereicht. Sie wollten noch mehr. Sie wollten seinen Tod. Sie wollten Genugtuung für ihren Hass, für ihren Egoismus. Und jetzt kommt auch ein wichtiger, sehr wichtiger Part. Der Vater im Himmel wollte das auch. Wir lesen in Jesaja 53, Vers 10. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Es gefiel dem Vater im Himmel, seinen Sohn zu zerschlagen. Das war eine andere Genugtuung. Es ging darum, dass es dort verlorene Menschen gab, die gerettet werden müssen. Es ging darum, seinen Sohn auch zu verherrlichen, ihn groß zu machen. Und dieser Weg, der führte nur über das Kreuz. Ich saß heute Morgen auf dem Sofa mit meinem Sohn zusammen. Auch ich habe einen Sohn, der mich da fröhlich angelächelt hat und mit mir da geschäkert hat. Ich kann mir das nicht vorstellen, was das mit einem Vater macht, wenn man seinen Sohn dort so leiden sieht. Ich kann mir das nicht vorstellen und ehrlich gesagt will ich das auch gar nicht. Was das für Qualen sind, nicht nur für den Sohn, sondern auch für den Vater. Und hier steht es, dass es Gott wohlgefällig war. Das ist enorm wichtig. Dieses Opfer, Jesus Christus, das Opferlamm, ist in den Augen des Vaters wohlgefällig. Der Vater im Himmel hat seinen Sohn als Opfer stellvertretend für uns angenommen. Es ist vollbracht, rief Jesus aus. Es ist vollbracht für uns. Und das ist die freudige Botschaft an diesem Tag. Es ist vollbracht. Und gerade wenn ich mir überlege, dass dieses Anspucken und Schlagen, dass ich das eigentlich verdient hätte, dann führt mich das nicht in erster Linie in die Trauer, sondern in die tiefe Dankbarkeit. Ich persönlich habe Dinge getan in meinem Leben, die das verdient hätten, was den Herrn Jesus jetzt hier trifft. Aber welch tiefe Liebe hat Jesus doch erwiesen, dass er für uns starb. Er hat alles an meiner Stelle getragen. Alles komplett. Es ist bezahlt. Ja, für viele Menschen ist diese Botschaft eine Dummheit. Sowas Dummes haben wir noch nie gehört. Ja, es ist wirklich eine Dummheit für die, die verloren gehen, aber für die, die an ihn glauben, ist es die beste Botschaft, die es gibt. Hier scheiden sich die Geister. Die Pharisäer sind aufgebracht. Und in unserer Welt ist das nicht anders. Sprich mal mit deinen Kollegen über Gott. Okay, damit kommen wir noch klar. Sprich mal darüber, wie es in Johannes 3, 36 steht. Dort heißt es, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Also sprich, Jesus Christus ist der einzige Weg zu Gott, sagt die Bibel, sagt nicht ich. Was meint ihr, wie man da aneckt? Wir hatten so eine Vorstellungsrunde über Teams, so ein Online-Meeting hatten wir und da ging es darum, sich besser kennenzulernen. Aus verschiedenen Bereichen kam man dann zusammen, hat die Kamera angehabt und sollte eine Folie, eine PowerPoint-Präsentation, eine Folie zeigen, was einen denn so ausmacht. Viele haben dann über Karriere gesprochen, ne? Ich habe das und das erreicht und meine Hobbys sind Kitesurfing und weiß nicht was noch alles. Ja, dann war ich an der Reihe, da standen dann drei Dinge. Das eine, okay, offene Kommunikation, konstruktives Arbeiten, das gehörte zusammen. Okay, Familie stand da, ja, auch sehr gut, sehr wichtig. Da habe ich noch mir überlegt, was macht mich wirklich aus? Einer meiner Kollegen aus dem süddeutschen Raum würde sagen, ich habe ein gesundes Gottvertrauen. Da habe ich das da reingeschrieben, gesundes Gottvertrauen. Und habe das erklärt, dass in allen Lebenslagen Gott mein Anker ist. Und da war auf einmal nichts mehr mit Lachen und oh ja, bist du da am Surfen und der Wind und kommst aus Hamburg und ach. Es war total still. Mit diesem Gott ecken wir an. Da scheiden sich die Geister. Bis heute. Die Frage ist, wie mein Bruder heute in der Einleitung auch schon angedeutet hat, haben wir Platz für Jesus in unserem Herzen? Wollen wir uns wirklich darunter beugen? Wollen wir erkennen, ich brauche Jesus, ich brauche Vergebung meiner Schuld? Oder lehnen wir ihn ab wie die Pharisäer? Es ging weiter, in unserem Text geht es weiter. Sie zwangen Simon von Kyrene, das Kreuz zu tragen, an dem man Jesus nageln wollte. Man hatte Jesus körperlich schon so fertig gemacht, dass er nicht mehr imstande war, das Kreuz zu tragen. Die Stimmen, die dann noch riefen, ja, du hast anderen geholfen, hilf dir doch selbst, die später kamen. War das rechtens? Ja, sicher hätte sich Jesus wehren können. Sicher hätte er auch 12 Legionen Engel holen können. Sicher wäre es, wenn er nur ein Wort gesagt hätte, gar nicht zu der Gefangennahme gekommen. Sicher, sicher. Doch warum tat er all das nicht? Die Antwort ist sehr einfach und für mich dennoch so unbegreiflich. Er ließ das alles über sich ergehen, weil er dich liebt. Dich liebt er so sehr, dass er das alles für dich tut. Und ich bin wirklich erstaunt und gerade in der Vorbereitungszeit nochmal neu ergriffen. Welche Liebe! Ja, da fehlen einem die Worte. Gott selbst macht sich zu uns auf, liebt uns so sehr, dass er sich selbst nicht zu schade war. Er gibt sich selbst für dich hin. Und selbst wenn du der einzige Mensch auf dieser Erde wärst, der Vergebung bräuchte, er hätte es auch für dich getan. Ich bin davon überzeugt. Wie geht es weiter im Text? Markus 15, die Verse 12 bis 14. Da fragte Pilatus sie noch einmal, was soll ich denn mit dem machen, den ihr den König der Juden nennt? Da schrien sie wieder und wieder, kreuzige ihn! Pilatus aber sagt zu ihnen, was hat er denn Böses getan? Da schrien sie noch lauter, kreuzige ihn! Weg mit ihm, weg! Ja, in diesem Fall hat die hochgelobte Demokratie gewonnen. So mag man meinen. Pilatus wurde überstimmt und gab Kleinen bei und er gab ihn zur Kreuzigung frei. Jesus hing dort am Kreuz und wir haben die Parallelstelle gelesen aus Lukas. Er hing dort am Kreuz, sagte sogar, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Liebe von A bis Z. Und ganz am Ende, wo er wusste, jetzt ist alles bezahlt, der Zorn Gottes ist gestillt in mir selbst, da gab Jesus seinen Geist auf und sagte, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Also er gab sein Leben ab. Man konnte es ihm nicht nehmen, aber er gab es ab. Markus 15, 37. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. So, Thema durch. Geschichte zu Ende. Hoffnung zu Ende. Bibel zu, genau. Nein, Sonntag geht es weiter. Es ist auch kein Geheimnis. Jesus Christus ist auferstanden. Er lebt und wir glauben, ja, er hat es vollbracht für uns. Er hat es vollbracht, aber er lebt und wir haben eine lebendige Hoffnung. Das, was ich zusammenfassend noch einmal sagen möchte, ich komme jetzt zum Schluss. Römer 5, Vers 8 ist ein Bibelvers, den unsere Kinder sehr, sehr gerne singen. Habt ihr hier auch schon gehört, der ein oder andere. Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott hat seine Liebe für uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das dürfen wir gerne mitnehmen. Das ist so markant. Zusammenfassend, wir waren Sünder. Wir waren blind. Wir waren verloren. Gott hat uns gesucht. Gott selbst, Jesus Christus, hat sich für uns hingegeben. Und jeder, der das im Glauben annimmt, erfährt Vergebung der Schuld, inneren Frieden. Ja, dort entsteht eine tiefe Beziehung zu unserem Schöpfer, zu unserem Retter und zu unserem Herrn, zum allerhöchsten König, zur Majestät, zum Herrscher, der über jeder Regierung und über allen Reichen dieser Welt steht. Ja, wir haben eine Beziehung zu dem, der aus unbegreiflich tiefer Liebe sein Leben freiwillig gab. Niemand ist ihm gleich. Niemand liebt so kompromisslos. Niemand sonst, sagt die Bibel, macht den Weg frei zu Gott, als der, der Jesus Christus heißt, Gottes Sohn. Amen.